Stura im Gespräch.
Lukas Lanke ist bei uns einer der beiden Vorsitzenden Sprecher des Sturas. Schön, dass du da bist.
Jo, danke.
So, dann fangen wir gleich mal an. Aufgrund der aktuellen Situation war ja jetzt das letzte Semester so ein bisschen neu für alle. Und wir als Studenten haben jetzt noch nicht so wirklich Informationen, wie das demnächst jetzt weitergeht. Lukas, kannst du uns da was erzählen? Gerade so zu diesen Ersti-Sachen, Ersti-Rallys, Ersti-Partys. Gerade ich war beim AK-Wohnzimmer diese Woche und die haben auch noch keine Ahnung, auf was sie sich da jetzt einstellen sollen. Was ist da der Plan?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu beantworten. Zum einen finde ich es auch verständlich, weil es ja sozusagen auch vom Infektionsgeschehen abhängt. Und jetzt sieht es ja gerade auch wieder schlechter aus, was Corona angeht. Da muss man natürlich auch spontan drauf reagieren. Finde ich also dahingehend irgendwie verständlich. Natürlich ist es aber wichtig, dass bald Informationen kommen. Wir haben jetzt zum Beispiel Vorbereitung für Einführungswoche oder sowas, da nur die Information, es soll auch viel digital geben. Aber es ist natürlich auch geplant, was vor Ort zu machen. Also da werden wir auf jeden Fall auch versuchen, möglichst schnell auch irgendwie da ein bisschen mehr Klarheit zu kriegen. Können aber jetzt auch selber noch nicht so viel sagen. Also zum einen Verständnis, zum anderen geht es vielleicht auch darum, dass man sagt, was wir zum Beispiel Initiativen wie kritische Einführungswoche oder sowas empfehlen würden und was da ja auch schon ein bisschen in der Diskussion ist, dass man sagt, man kann vielleicht Formate finden, die sowohl digital als auch vor Ort funktionieren. Das ist, glaube ich, für einzelne Gruppen, die das machen, sehr sinnvoll, dass man sagt, okay, man fährt halt sozusagen zweigleisig. Und für uns steht schon fest, dass es natürlich auch eine Möglichkeit geben muss, das Erstsemester insbesondere nicht einfach so an die Uni kommen und sagen, hier, log dich mal ein und fertig so. Da muss es irgendwas geben, um Leute auch irgendwie zu kontaktieren. Aber es hängt, wie gesagt, sehr von den Umständen ab. Und ich hoffe, dass wir so vielleicht im Laufe des Augusts dann auch schon zu klaren Äußerungen kommen in Absprache mit der Universität.
Ja, die Erstsemester, das sagt die Uni ja auch, sollen ja auf jeden Fall bevorzugt werden, was Präsenzlehrer angeht, dass die nicht einfach nur vom Bildschirm setzen und dann geht das Studium los. Eine Sache steht noch aus, sollte eigentlich im Mai stattfinden, die Hochschulwahlen. Jetzt soll auf der nächsten Stura-Sitzung am 10. August die Wahlordnung geändert werden. Geht das dahin, dass tatsächlich so eine Online-Wahl ermöglicht werden soll und gibt es da genaue Informationen, ob es tatsächlich darauf hinauslaufen wird?
Also das, was für eine Wahl stattfindet, entscheidet natürlich dann der Studierendenrat. Also wir koppeln uns natürlich an die Universität, also selber Wahltermin für die universitären Gremien, Fakultätsrat und Senat und für die studentischen Gremien, weil alles andere wäre auch tatsächlich so ein bisschen schwierig, auch was Wahlbeteiligung angeht. Deswegen ist es natürlich wahrscheinlich, dass wir uns an der Uni orientieren und dort irgendwie den Versuch mitgehen, die Wahlen im November online zu gestalten. Aber da stehen ja auch noch Sachen aus, also die ganzen finanziellen Sachen, denke ich, wo ich jetzt auch nicht genau Bescheid weiß, oder aber auch zum Beispiel, ob der Stura überhaupt eine neue Wahlordnung beschließt. Er kann ja theoretisch auch das ablehnen und sagen, nee, wir haben da Bedenken. Und es ist ja auch völlig legitim, über sowas wie Online-Wahlen zu diskutieren. Wir als Stura haben uns zwar schon dafür ausgesprochen, hätten es, glaube ich, auch dieses Jahr eigentlich schon gerne sozusagen dahingehend trockene Tücher gehabt, dass man es im Mai durchführen kann. Aber es gibt natürlich auch berechtigte Bedenken, so was Datenschutz und sonstige Sachen angeht, Sicherheit und warum macht das Unternehmen und so weiter. Aber ich bin persönlich einfach mal zuversichtlich, dass wir dann am 10. August sagen können, okay, so wird die Wahl jetzt stattfinden, das ist unsere Wahlordnung und so können wir das auch völlig rechtskonform sozusagen durchziehen.
Kleiner Themenwechsel, es geht nochmal um Nothilfen für Studierende, finanzielle Überbrückung. Ich habe mal ein paar Zahlen mitgebracht, die sind letzte Woche Freitag rumgeschickt worden von den deutschen Studierendenwerken. Insgesamt mehr als 134.000 Anträge auf finanzielle Nothilfe sind bundesweit eingegangen für die Monate Juni und Juli. Davon sind 100.000 bearbeitet, schon mal eine ganze Menge. Die Hälfte ungefähr ist bewilligt, 40% abgelehnt, also ziemlich halbe teilt es sich. Einen Tag vorher, letzte Woche Donnerstag, habt ihr auf eurer Website veröffentlicht, die Nothilfen sind noch schlimmer als erwartet. Passt das zusammen mit diesen Zahlen, dass nur die Hälfte bewilligt wurde? Oder woran liegt das? Hat das andere Gründe?
Na, ich glaube, die Zahlen haben das ganz gut bestätigt. Also der Antrag ist entstanden im Eindruck von eher subjektiven Erfahrungsberichten, den ja insbesondere auch vom Freien Zusammenschluss der Studierendenschaften gesammelt wurden. Also wo Leute dann geschrieben haben, okay, mein Antrag wurde abgelegt, weil irgendwie mein PDF-Dokument irgendwie nur irgendwas kaputt war oder sowas. Oder weil ich eine Sache zu spät abgeschickt habe, hieß es einfach, nö, raus, du kannst im Juli wiederkommen. Also für den Juli wieder beantragen. Und deswegen sozusagen war das eher der Eindruck und dass 40% abgelehnt wurden von Leuten, die ja offensichtlich von sich aus der Meinung waren, dass sie es brauchten, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch vielleicht die meisten Kriterien einfach erfüllt haben, aber irgendein technisches Problem da drin war, dass sie dann eh viel zu spät, es kommt ja noch dazu, dann endlich mal das Geld bekommen haben und dass sie das nicht mal bekommen haben, das bestätigt natürlich die Kritik daran. Die Nothilfen sind ja ohnehin nicht gut und ohnehin kann nur ein ganz kleiner Teil der Studierenden sie bekommen. Eben Leute, die nicht mehr als diese 500 Euro auf dem Konto haben, für Leute, die eben noch ein bisschen Geld übrig haben, aber kein Einkommen mehr, ist das natürlich eine Katastrophe, die in den nächsten Monaten kommen wird. Und dass sogar selbst die Leute, die Not leiden, die diese Kriterien erfüllen, wegen so formalen Quatsch nicht rankommen, das zeigt halt irgendwie das ganze Ausmaß dass es eben eher eine Hilfenverhinderungsgeschichte ist, die auch dazu dient, und das ist, glaube ich, ein Vorwurf, den ich voll und ganz unterstreichen kann, einfach nur diese KfW-Kredite stärker zu bewerben, dass die Studierenden sich halt verschulden.
Aber das würde ja mal konkret bedeuten, dass jetzt ungefähr 50.000 Studierende wirklich jetzt hohe finanzielle Nöte haben. Warum gehen die nicht auf die Barrikaden? Jetzt mal sehr provokant gesagt, so dramatisch scheint es ja doch nicht zu sein.
Ich glaube, das ist auch dahingehend schwierig, dass viele Studierende da ein relativ unerkanntes Schicksal haben, weil sie sozusagen auch zu Hause vielleicht waren, also noch wieder bei ihren Eltern, als Corona losgegangen ist und einfach nicht mehr starten. Aus Berlin gab es ja Zahlen, dass viele auch die Abbrecherquote hochgegangen ist. Und das ist generell beim Studium, also sozusagen, dass es Leuten, glaube ich, leichter fällt, auf die Barrikade zu gehen, wenn sie vor Ort sind im Studium. Deswegen kann man auch leichter gegen irgendwie eine Veränderung in der Lehre demonstrieren. Also, keine Ahnung, in Leipzig gibt es gerade ja eine sehr gute Besetzung vom Rektorat bezogen auf diese Lehramtsreform, die ja auch eine Unverschämtheit ist. Aber das fällt, glaube ich, Leuten leichter, auch wenn es natürlich trotzdem aufwendig ist, Organisierungsaufwand bedeutet, fällt es leichter, als zu sagen, okay, ich stecke jetzt selbst in finanziellen Nöten, muss mich dann organisieren an meinem Studienstandort sozusagen, wenn ich mir vielleicht gar nicht das Ticket dahin leisten kann. Also es sind, glaube ich, verschiedene Probleme. Natürlich kann man auch sagen, die Studierendenschaften hätten da mehr Druck machen müssen und so weiter. Genau, kommt natürlich Corona auch noch hinzu, dass man sozusagen generell Versammlungsschwierigkeiten hat. Und ich glaube, da muss auch noch was passieren, bin ich klar der Meinung. Glaube auch, dass diese Studierenden da in dieser Lage halt auch besondere Schwierigkeiten haben. Und das ist dann leider oft auch sehr entpolitisiert, in dem Sinne, dass sozusagen das als persönliches Schicksal hingestellt wird und nicht gesehen wird, dass es halt einfach an der Politik der Bildungsministerin liegt.
Apropos auf die Barrikaden gehen. Eine andere Thematik, die während Corona ja wieder vermehrt in das Zentrum gerückt ist, endlich, war ja auch die Black Lives Matter-Debatte. Und im Zuge dessen wurde ja wieder die Diskussion über Martin Luther als, sagen wir mal, der Protagonist unserer Uni angesprochen. Kannst du uns dazu noch was sagen? Was ist da so der aktuelle Stand? Welche Forderungen wurden da gestellt?
Genau, also insgesamt die Diskussion gibt es ja eben schon länger, auch völlig berechtigt. Also es ist ja schon 80er Jahren, wo über Luther diskutiert wurde. Und auch jetzt immer mal wieder, die ist insbesondere bei uns in der Studierendenschaft hochgekommen, eben weil die Universität halt nach ihm benannt ist. Und hier in der Gegend auch relativ viel nach ihm benannt wird. Es gibt ja sogar Lutherständen und sowas. Und die ist dann eben 2016 als erstes Mal wieder hochgekommen, soweit ich mich erinnere, im Zuge dieses Reformationsjahres 2017, wo es halt relativ unreflektiertes Abfeiern von Luther, von Badeenden bis Playmobil-Figuren und so weiter gab, wo man sagt, okay, das geht einfach nur darum, klar Geld zu verdienen, so funktioniert das halt im Kapitalismus, aber es geht natürlich auch darum, sozusagen hier zu sagen, ja, die Heimstätte der Reformation, Land der Reformation, Sachsen-Anhalt und so weiter. Genau, da hat damals gab es einen Antrag, dass der Studierendenrat sich dafür einsetzt, die Uni einfach umzubenennen und unter den Studierenden Umfrage durchführt, was denn der neue Name wird. Das war dann sehr kontrovers diskutiert, weil Leute sozusagen auch die Abstimmungsvariante haben wollten, dass der Name behalten wird und so weiter. Und die Erfolgschancen nicht gesehen wurden. Deswegen wurde der Antrag damals ganz knapp bei Gleichstand abgelehnt. Aber 2017 hat der Sturer sich kritisch mit Luther auseinandergesetzt und das Reformationsjubiläum exakt mit diesen Playmobil-Geschichten und diesen ganzen Fandom von Luther sozusagen kritisiert. Und ist damit dann auch relativ stark an die Öffentlichkeit gegangen. Genau, das war vor allem im Reformationsjahr, wo das eben so oft Thema war. Und jetzt im Zuge von Black Lives Matter gab es wieder die Forderung, und der Stur hat es auch angenommen, dass die kritische Diskussion vielleicht auch in den Hochschulgremien, also Senaten und Fakultätsräten und so weiter, auch nochmal forciert werden soll. Da hat der Stur sich auch hintergestellt, und kritische Diskussion meint nicht, man hakt das einfach ab, sondern man sagt halt, man will ergebnisoffen rangehen und den Leuten dann sagen, naja, wir würden gerne über Luther diskutieren, das und das spricht dagegen, so, wir sind doch hier in der Wissenschaftsinstitution, dann argumentiert doch dagegen. Und dann kann man sich am Ende überlegen, sozusagen reflektiert, ist zumindest die Idee dahinter, sollte das sozusagen Namenspatron sein oder nicht? Oder was bedeutet überhaupt so ein Namenspatronat? Ist das sozusagen einfach nur so ein Aushängeschild? Ist es irgendwie ein Vorbild? Oder ist es einfach so ein Ding, was historisch einfach mal da ist und man muss es jetzt akzeptieren? Da gibt es ja auch bei Black Lives Matter und der Statuengeschichte, und man muss dazu sagen, die Universität hat, glaube ich, auch noch viel Kolonialistisches und Rassistisches aufzuarbeiten, nicht sozusagen ausschließlich Antisemitisches in dem Punkt. Da kann man dann eben darüber diskutieren. Viele tun ja meiner Meinung nach so, dass als wären diese historischen Tatsachen, also nehmen wir irgendeine rassistische Statue oder sowas, einfach da und dann muss man jetzt mit leben. Und dann ist halt, das ist, glaube ich, die Frage, über die man diskutieren muss. Was bedeutet das überhaupt, dass da eine Statue im Hof steht oder eben Martin Luther als Name?
Und was ist da so der aktuelle Stand? Also welchen Standpunkt vertritt da jetzt der Studierendenrat?
Der Studierendenrat vertritt bei beiden den Standpunkt, dass man eben klar darüber diskutieren muss. Nur weil es da ist, ist es kein Argument, warum das jetzt auch gut ist, dass es da ist. Tendenziell haben wir uns in der Vergangenheit immer dafür ausgesprochen, sowas mindestens kritisch zu rahmen. Also zum Beispiel Namen Martin Luther, eben wenn der schon so die Universität schon so heißt, kritisch zu reflektieren. Oder dieses Zitat Judensau-Relief in der Wittenberger Stadtkirche, dass da die Kirche es selber loswerden wollte, aber das Bauamt, das Denkmalamt hat gesagt, nö, ihr müsst das wieder dranpacken, dass wir das kritisiert haben zum Beispiel. Und was diese rassistischen Statuen irgendwie von Sklavenhändlern oder generell im rassistischen Umgang mit so einem Philosophen wie Anton Wilhelm Amo zum Beispiel und das Gedenken daran, dass, was das angeht, das muss natürlich präsent gemacht werden, Konflikte müssen sichtbar gemacht werden und im Idealfall ist es natürlich so, dass man die problematische Bedeutung dann halt entweder aufhebt, deutlich macht oder im Zweifelsfall auch da einen Strich zieht und sagt, nee, wir brauchen was Neues, aber da haben wir jetzt keine konkreten Vorschläge, wir senken aber jetzt die Diskussion in diese Richtung gehen sollte.
Abschließend noch mal eine Frage persönlich an dich gerichtet. Wir stehen am Ende dieses Semesters, es geht langsam zu Ende, ein Semester, in dem alles anders war, als wir es kannten. Was nimmst du mit aus der Arbeit in diesem Online-Semester mit dem Stura?
Ich denke, dass, sozusagen ist es ein bisschen durchmischtes Fazit. Zum einen ist relativ viel positiv gelaufen tatsächlich, also zum Beispiel die Aufhebung der maximalen Prüfungsversuche ist, wie gesagt, die studentischen SenatorInnen ja beantragt haben, ist wirklich sozusagen für mich auch überraschend positiv. Auch, dass die Universität sich zumindest gegenüber dem Land auch beschlossen hat, dass sie sich für die Verlängerung der Regelstudienzeit aussprechen will. Und verschiedene andere Sachen in dem Bereich finde ich sehr gut. Auch die, gab es ja die Vorarbeit schon früher vor Corona, aber auch die Verabschiedung des neuen Landeshochschulgesetzes, die Abschaffung der Langzeitstudiengebühren, das sind alles sehr, sehr gute Sachen und daneben stehen halt gegenüber sehr, sehr schlechte Sachen. Was wir schon angesprochen haben, die Nothilfen, die nicht reichen, Studierende, die abbrechen, viele andere sozialen Folgen von Corona, die ja nicht nur Studierenden betreffen, sondern auch andere, wo, glaube ich, auch nicht genug auf die Barrikaden gegangen wurde, beziehungsweise das Ergebnis halt enttäuschend ist, wo man dann sozusagen die Folgen auch noch länger sehen wird.
Lukas Wanke, einer von zwei Vorsitzenden, Sprechern des Hallischen Studierendenrates. Vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Jo, danke.